Es ist Freitag, 13 Uhr. Nee, Schmarrn, ist gar nicht Freitag. Es ist Montag, 13 Uhr und wir sind schon in der KW 50. Zwei Folgen diese Woche. Decoding Brands. Eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Natürlich habe ich wieder ein paar schöne Themen für euch vorbereitet und vor allen Dingen erklärt, eingeschlüsselt, eingeordnet und entschlüsselt. Und das Ganze heute mal ungewöhnlicherweise an einem Montag. Das wird euch aber gar nicht auffallen, weil ihr habt ja eh schon sehnsüchtig drauf gewartet. Und ihr seid natürlich zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und was ist meine heutige Punchline? Ich habe folgende Punchline vorbereitet. Ich würde mal sagen, was steckt markenstrategisch hinter den Jahresrückblicken der Digitalmarken? Von daher würde ich sagen, genug geboten, los geht's.
Die Marketing-Themen der Woche.
Wir starten nicht mit dem Jahresrückblick, auf den ihr alle gewartet habt, sondern mit dem anderen Jahresrückblick. Weil auch Google war natürlich aktiv und Google macht das ja auch schon ein paar Jahre, ist vielleicht so ein bisschen sogar der Erfinder des digitalen Jahresrückblicks. Ich meine, wir kennen ja diese ganzen Jahresrückblicke aus den Fernsehsendungen etc. Ich glaube, da gibt es auch wieder einige. Ich bin jetzt gar nicht mehr so stark im linearen Fernsehen unterwegs, aber da war wahrscheinlich auch schon das ein oder andere zu sehen. Aber auch die Digitalmarken sind ja bekannt dafür, dass sie definitiv auch das ein oder andere zeigen und auch strategisch das ein oder andere bewirken wollen. Weil kommen wir erstmal zu Google. Wie gesagt, Google macht ja immer so ein bisschen, dass sie zeigen, na, was wurde denn eigentlich gesucht. Dabei zeigen sie allerdings keine absoluten Suchbegriffe, das heißt also, was am stärksten gesucht wurde, sondern sie messen anscheinend so ein bisschen die Wirkung bzw. die Steigerung bei einer Suchanfrage, die eh schon gestellt wurde. Das heißt, man sieht dann so ein bisschen, wo gerade vielleicht ein großer Nährboden dabei war oder wo einfach die Leute extrem viel Buzz gesehen haben, weswegen sie dann ganz verrückt danach gesucht haben oder sich einfach für etwas interessiert haben. Und da muss man erstmal feststellen, dass anscheinend laut Google jetzt in Deutschland vor allen Dingen mal die Politikverdrossenheit, die man ja immer so gerne, von der man immer so gerne berichtet, dass die auf jeden Fall bei Google nicht zwangsläufig spürbar war. Weil das kann man einerseits daran erkennen, dass Bundestagswahl tatsächlich das Wort war, was eben am meisten relativ gesehen gesucht wurde bei Google und auch die ganzen, ja, ich sag mal, Politiker-Brands auch durchaus abgingen, wie zum Beispiel Heidi Reicheneck, die auf Platz 2 der Personal Brands gelandet ist. Knapp hinter Friedrich Merz auf Platz 1 und da muss man sagen, Haftbefehl schlägt Friedrich Merz. Haftbefehl war nämlich die absolute Nummer 1, was die Suchanfragen bei den Personal Brands angeht. Hinzu kamen natürlich auch Abschiede, das heißt, das ist jetzt eher so ein bisschen der traurige Grund, weil natürlich auch Laura Dahlmeier, Xatar oder auch Charlie Kirk natürlich stark gesucht wurden, weil natürlich sie eben dieses Jahr gestorben sind und dementsprechend auch immer wieder zu einem gesteigerten Suchverhalten geführt haben. Zwei weitere Punkte waren ganz interessant auf jeden Fall. Natürlich auch Sportereignisse, wie immer auch ein großes Thema bei Google. Und dort war auch die Frauenfußball-WM eins der Top-Themen in diesem Jahr, was eben Google auch dazu dann bringt, zu sagen, okay, auch da nimmt anscheinend so die Relevanz von Frauenfußball immer weiter zu. Ein zweiter spannender Punkt war allerdings auch noch so zum Abschluss, dass Google eben auch selber beschreibt, dass man auch in den Suchanfragen so gewisse Gegentrends sehen kann. Das heißt, man muss natürlich feststellen, dass so 24 auch politisch ein schwieriges Jahr war mit unheimlich vielen politischen Wechseln von links nach rechts, von rechts nach links und so weiter. Und Google da so seine ganz eigene Interpretation auch vorgenommen hat, was das denn für die Leute bedeutet, weil anscheinend ein gesteigertes Suchverhalten zu verzeichnen war, was zum Beispiel das ganze Thema Gesundheit, Ernährung und auch Mental Stress angeht. Das heißt, also die Leute haben eben ganz, ganz stark nach so Begriffen wie zum Beispiel Proteinfood oder Matcha oder eben, ja, wie kann ich denn achtsam sozusagen auch für mich Gutes tun. Danach haben sie im Kern dann auch gesucht, was, wie gesagt, Google dazu bringt. Jeder Trend hat einen Gegentrend. Das heißt, also, wenn so Politik oder wenn so eine gewisse Unsicherheit entsteht in der Gesellschaft, dann suchen sich die Menschen offensichtlich ja nach irgendwelchen Möglichkeiten, wie sie sich vielleicht dann auch im Privatleben so ein Stück weit dann auch beruhigen können. Und das führt dann natürlich dann zu entsprechenden Suchanfragen. Und dann kommen wir noch zum anderen Jahresrückblick. Und da habt ihr wahrscheinlich alle sehnsüchtig drauf gewartet, zumindest diejenigen, die bei Spotify unterwegs sind. Bei Spotify haut wieder für seine knapp 700 Millionen aktive User natürlich den Spotify Wrapped raus. Das heißt also einen ganz persönlichen Jahresrückblick. Und das Interessante dabei ist, dass sie das nicht nur sehr stark digital tun, auch noch verbessert tun, sondern das Ganze auch in die Offline-Welt bringen. Also grundsätzlich, ich glaube, Spotify Wrapped kennt wahrscheinlich jeder, der das hier irgendwie auch einigermaßen hört oder hat es dann zumindest inzwischen auch über Social Media und Co. dann auch gesehen, weil da irgendwelche Listen eben von euren Freundinnen und Freunden dann auch geteilt wurden, wie zum Beispiel das musikalische Alter oder der Top-Interpret oder auch die Top-Lieder, die man dieses Jahr auch gehört hat. Und Spotify macht das eben seit einigen Jahren eben schon auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise und schafft es dadurch natürlich eben wirklich so am Ende des Jahres nochmal ein riesen Highlight zu setzen. Aber die große Frage ist natürlich, was steckt da markenstrategisch dahinter? Das sind eigentlich wieder so ein paar Punkte, die wir die letzten Monate ja auch schon immer wieder diskutiert haben, auch wenn wir schon über Netflix gesprochen haben, über die wir auch gleich nochmal sprechen werden, weil Spotify natürlich damit so eine absolute Duftmarke am Ende des Jahres setzt und eben einmal mehr zeigt, wie verbunden sie mit uns aus sind und wie verbunden wir auch mit ihnen sind. Das heißt also, es ist nochmal eine Verstärkung des Markenkerns und auch dieser persönlichen Bindung. Wenn wir beim Markenkern sind, ist natürlich die absolute Stärke von Spotify, dass man eben sich dafür rühmt, einen guten Algorithmus zu haben, diese persönlichen Empfehlungen eben auch auf die Spitze zu treiben. Das heißt also wirklich da auch immer wieder einfach eine Relevanz und auch eine Leistung zu bieten, dass ich Empfehlungen bekomme, was denn für mich vielleicht möglicherweise das nächste beste Lied sein könnte. Und genau das zeigen sie jetzt bei Spotify Wrapped eben auch, weil sie eben zeigen, hey, wir können mit deinen Daten, mit deinem Hörverhalten etwas anfangen, da haben ja schon Datenschützer dann auch fast schon ein bisschen so gesagt, naja, ist ja eigentlich interessant, wo wir über unsere Daten überall hingeben und worüber wir uns manchmal auch freuen. Naja, bei Spotify Wrapped freuen wir uns natürlich, weil es so unser ganz, ganz persönlicher Jahresrückblick ist, der eben zeigt, was wir vielleicht das Jahr auch durchlebt haben, welche Musik wir auch gebraucht haben, welche Podcasts wir einfach genossen und geliebt haben. Da waren ja auch manchmal, war da auch Decoding Brands bei dem einen oder anderen dabei, auf jeden Fall. Und dadurch verstärkt, wie gesagt, Spotify diesen Markenkern des Persönlichen, dessen, dass sie uns eigentlich gut kennen und für uns da sind, verstärken sie in dem Zuge natürlich auch nochmal. Der zweite Punkt, der markenstrategisch natürlich zu betonen ist, ist, dass es einfach User-Generated Content ist. Das heißt also eine Werbung, die du gar nicht bezahlen musst, weil die Leute es natürlich lieben, das über sich selber auch zu beschreiben und zu sagen, was habe ich denn dieses Jahr eigentlich gehört? Was war mein Top-Interpret? Für welches Album bin ich irgendwie auch bekannt? Und das posten ja, wie man jetzt gesehen hat, die letzten Wochen oder die letzten Tage, besser gesagt, das posten natürlich alle möglichen Nutzerinnen und Nutzer und alle Freundinnen und Freunde von euch dort draußen, gerade bei Instagram, TikTok und Co. und profilieren sich darüber natürlich auch so ein Stück weit. Aber sie bieten eben für Spotify eine kostenlose Werbefläche. Und ein weiterer Punkt, der auch strategisch zu betonen ist, ist natürlich die Art und Weise, wie sich Spotify auch mit seinen Künstlerinnen und Künstlern verbindet. Das heißt also, das Interessante ist, sie schaffen dadurch, dass sie ja diese persönlichen Nachrichten kreiert haben, auf der einen Seite wieder so eine Größe. Sie machen einen persönlichen Kontaktpunkt, den sie sozusagen den Künstlern gegenüber dann auch schaffen für die User, also für diejenigen, die das eben hören oder auch anschauen. Das heißt also, du kriegst so eine persönlich anmutende Botschaft. Das nennt man übrigens dann auch Parasocial Bonding. Das heißt, ich fühle mich einmal mehr mit jemandem verbunden, den ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht kenne oder nur über die Ohren kenne. Oder eben einfach, dass der ein Star ist, aber wo ich sage, irgendwie kenne ich den total gut wie eine eigene Freundin oder einen Freund auf jeden Fall. Das heißt also, Spotify schafft da eben einen besonderen, auch emotionalen Kontaktpunkt, aber sie verbinden sich natürlich auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, was ja für Spotify auch wiederum wichtig ist, dass sie dort auch eine gute Verbindung zu denen auch haben. Das heißt also, sie schaffen auch dort nochmal einen zusätzlichen Kontaktpunkt und eine Werbefläche auch für die Künstlerinnen und Künstler dort draußen. Interessant finde ich jetzt aber noch eine weitere Veränderung bei Spotify. Das haben sie zwar letztes Jahr auch schon gemacht, nämlich die weitere Out-of-Home-Werbung. Das heißt, dass sie dort auch ja letztendlich über Kampagnen wie digital, wie auch Out-of-Home eben analoge Kampagnen eben auch schalten. Das heißt also dort nochmal zeigen, dass Spotify Wrapped gerade da ist. Und das ist natürlich für sie eine der großen Werbemaßnahmen, wo sie einmal mehr darauf aufmerksam machen, diese persönliche Bindung nochmal erhöhen und natürlich dann auch in dem Analogen praktisch auf Spotify aufmerksam machen, weil am Ende ist ja die große Zielsetzung natürlich auch, dass man mehr Leute gewinnt. Und das kann man natürlich auch über den analogen Weg total gut, weil die digitalen Nutzer, wir haben das bei PayPal damals schon mal diskutiert, die sind dann wahrscheinlich eh schon groß beim Thema Streaming dabei, Musikstreaming, also entweder bei Apple Music oder bei Spotify. Das heißt also, die kriegst du eh durch das ganze Teilen über Instagram und Co. Aber was ist denn mit den Leuten, die sozusagen noch recht stark analog unterwegs sind? Die kriegst du natürlich dann auch über die Plakatwerbung so ein Stück weit. Vielleicht dazu mal Spotify auszuprobieren oder auch mal ein Lied auszuprobieren, weil sie natürlich auch mal die stärksten Lieder dort auch posten, die eben in Deutschland gestreamt werden. Und noch weiter spannend ist jetzt, dass Spotify auch ein Live-Event macht, nämlich am 5. und 6. Dezember, das war sie jetzt gerade am Wochenende, wo sie praktisch ein Spotify-Hotel aufgebaut haben, wo man da sozusagen in einzelnen Zimmern dann auch so ein paar Hintergründe zu den Interpreten bekommen konnte und auch ein Live-Musik-Act da dabei war, nämlich mit Jacek, dem Rapper, der wiederum nur für 300 Leute sozusagen aufgelegt hat bzw. gesungen hat. Und dahinter stand natürlich First Come, First Serve. Das heißt also der Versuch auf jeden Fall, die Leute relativ früh dahin zu bekommen und natürlich dann auch anzulocken und zu sagen, naja, wenn es ausverkauft ist, ausverkauft. Ja, in dem Sinne einmal mehr ein großes Beispiel für Spotify hier eben wirklich sozusagen diese Bindung zu einem digitalen Produkt nochmal aufzubauen, indem ich unheimlich persönlich auftrete und dem die Menschen sozusagen, den Menschen dazu nochmal einen weiteren Login-Effekt gebe, neben dem, dass ich natürlich eh meine Playlisten bei Spotify online habe und so weiter und deswegen schon sage, da wechsle ich niemals, habe ich jetzt auch einen emotionalen Grund auf jeden Fall bei Spotify zu bleiben, weil ich warte natürlich da gerne vielleicht ein ganzes Jahr auf mein Spotify Wrapped und auf das, was ich denn da alles so gehört habe, dieses über das Jahr hinaus. Und Netflix haben wir eben schon einmal kurz angesprochen und auch letzte Woche schon mal dabei gehabt. Und die setzen jetzt eben noch einen oben drauf. Und zwar, indem sie einfach mal Warner Bros. Kaufen. Netflix hat nämlich den Bieterstreit oder den Bieterwettbewerb, besser gesagt, in diesem Bereich gewonnen. Also Warner Bros. Hatte jetzt ja selber geplant, eben einen Teil seiner Marke sozusagen zu verkaufen. Also eben diese Marke Warner Bros., hinter der natürlich unheimlich viele Medien und Film und auch Serienrechte stehen, was für Netflix natürlich unheimlich lukrativ ist. Aber nachdem jetzt eben die Firma weiter abgespalten wird, das hat jetzt vor allen Dingen aktienrechtliche Gründe, da müssen wir gar nicht so tief reingehen, ist jetzt eben Warner Bros. Seit Oktober zum Verkauf stehen und deswegen gab es natürlich unterschiedliche, ja ich sage mal Marken und vor allen Dingen auch Streamingdienste, aber auch lineare TV-Sender, die sich in Position gebracht haben und gesagt haben, natürlich möchte ich jetzt irgendwie diese Marke haben, inklusive der ganzen Medien und dann auch Film- und Serienrechte. Und Netflix hat sich durchgesetzt mit einem, ja, Kaufpreis von 83 Milliarden US-Dollar, was natürlich ein stolzer Preis ist und was natürlich für Netflix hier auch ein deutliches Muskelspiel einfach bedeutet, dass sie also deutlich zeigen, naja, wir haben das Geld hier auch auf der hohen Kante sozusagen und wollen es auch investieren, um noch größer zu werden und eben nochmal zu zeigen, ja okay, wir sind da wirklich einer der größten Streamer im Wettbewerb und wir wollen es uns richtig gemütlich und breit machen im Gesamt-TV-Wettbewerb. Und interessant war in dem Zuge auch, dass Netflix das auch mit seiner Mission zusammengebracht hat, nämlich die Mission ist laut eigenen Angaben bei Netflix, wir wollen gerne die Welt unterhalten und dazu passt natürlich so ein Kauf total, weil dahinter natürlich solche Filme und Serien wie zum Beispiel Game of Thrones oder auch Batman und Superman liegen. Interessant wird das Ganze jetzt natürlich dann auch, ja, was passiert dann vielleicht auch in Zukunft mit Netflix, weil Netflix hatte sich ja mal aus guten Gründen aus dem Kinogeschäft zurückgehalten und hat gesagt, okay, das, was wir zeigen, was wir produzieren, kommt eben auf Netflix exclusive sozusagen nur auf unserer Plattform. Mit den ganzen Zukäufen und mit den ganzen, ja, Rechten und Filmen dahinter könnte es jetzt aber auch dazu kommen, dass Netflix sich als eine Art Kinoproducer da auch aufstellen wird, weil natürlich jetzt, wie gesagt, diese Filme natürlich auch vor allen Dingen eine entsprechende Kinorelevanz haben. Spannend wird das Ganze, ob das jetzt auch wirklich über die Bühne geht, weil Donald Trump hat sich gerade angekündigt, dass er diesen Deal natürlich auch absegnen bzw. auch prüfen wird. Das heißt, da wird es ganz spannend sein, ob das am Ende auch wirklich alles jetzt funktionieren wird und Netflix wirklich Warner Bros. Kaufen wird.
Die Überraschung der Woche.
Und das war durchaus spannend. Ich würde sagen, wahrscheinlich würdet ihr nicht zwangsläufig bestätigen, dass ihr sagt, ihr bräuchtet eigentlich noch eine weitere Social-Media-Plattform. Trotzdem wird in Deutschland bzw. Europa gerade eine gelauncht. Und das ist eine Social-Media-Plattform, die bewusst das Ziel verfolgt, eben besonders viel Vertrauen aufzubauen und natürlich, ja, ich sag mal, ein paar Punkte zu liefern, die eben viele der kritisierten oder oftmals auch kritisierten, aber doch genutzten Plattformen dort draußen eben nicht liefern können. Und bei dieser neuen Plattform handelt es sich um Videum. Das ist also eine deutsche Marke, die jetzt gegründet wurde von deutschen Gründerinnen und Gründern. Und die, wie gesagt, dieses Ziel verfolgt, da so eine wirkliche Alternative zu den ganzen kritisch gesehenen Plattformen zu bieten. Und das liegt unter anderem an ein paar Leistungen. Wie zum Beispiel einer europäischen Datensouveränität. Das heißt, das Hosting und Datenschutz wird nach strengsten EU-Standards, also DSGVO-konform, vorgenommen. Zweitens, es gibt Jugendschutz durch den Elternverknüpfen. Das heißt, Kinderaccounts können nur über verifizierte Elternprofile ermöglicht werden. Das Gleiche gilt dann eben auch, dass nur verifizierte Nutzerinnen und Nutzer eben Inhalte erstellen oder auch kommentieren können. Hinzu kommt weiterhin auch eine faire Monetarisierung für die Creator. Und es wird anscheinend auch Qualitätsjournalismus gerade auch unterstützt durch transparente Inhalte und auch geprüfte Quellen. Das sind also mal wirklich so diese ganzen Stärken, die man sich jetzt hier überlegt hat und die natürlich wirklich auch zeigen, welche Schwächen denn auf der anderen Seite vielleicht auch vorherrschen bei den besagten anderen Plattformen. Und das bedeutet natürlich jetzt eben wirklich, dass jetzt gerade dieses Video natürlich dafür Werbung machen möchte und auch zeigen möchte, okay, ihr könnt euch da anmelden. Aber das Interessante ist, man hat also im Oktober bekannt gegeben, man wird das jetzt gründen. Die Plattform selber ist erst für Juni, Juli geplant, dass sie da wirklich starten wird. Das heißt, diese Zeit jetzt von praktisch Dezember bis zum Sommer 2026 ist für die Marke natürlich unheimlich wichtig, um erstmal das Vertrauen in die Plattform aufzubauen, vor allen Dingen aber auch Investoren zu finden und natürlich dann auch potenzielle Nutzerinnen und Nutzer zu finden. Und wenn natürlich jetzt diese Zeit so lange ist, geht es natürlich vor allen Dingen darum, eine Warteliste zu füllen und natürlich dafür Aufmerksamkeit zu sorgen, damit möglichst viele kommen. Man mit dieser Warteliste wieder zu den Investoren gehen kann und sagen kann, naja, da warten schon einige, also seid doch dabei, finanziert das Ganze mal mit. Und deswegen macht jetzt Videium jetzt auch ganz spannend in einigen Städten eben Außenplakatswerbung, wo sie auf eine Art und Weise auch eine schöne Mechanik dann kreiert haben, die mir auch gut gefällt, weil sie nämlich immer so ein bisschen die Nutzer und Nutzer dort draußen aufmerksam machen darauf, welche Schwächen denn bei Facebook oder auch bei TikTok zum Beispiel vorhanden sind. Und das Ganze sieht man so ein bisschen künstlerisch inszeniert und dass man dann auch so ein bisschen die Worte auch verändert hat. Also das Facebook würde zum Beispiel Facebot, weil natürlich jetzt Statistiken zeigen, dass unheimlich viele Bots eben unterwegs sind bei Facebook und und dafür dann für Reichweite sorgen, kommentieren, mitmachen und so weiter. Und genau darunter steht dann eine Statistik, die das Ganze nochmal zeigt, wie viele Bots inzwischen schon unterwegs sind. Und dann wird sozusagen gleich auf Video aufmerksam gemacht, auch mit dem entsprechenden Claim. Und es gibt natürlich einen QR-Code, wo du dann auch die Warteliste dann auch joinen kannst in dem Zuge. Das Gleiche gibt es dann nochmal mit TokTok, also TikTok, also ein Hinweis auf TikTok, dass man auch dort eben zeigt, ja, TikTok ist unter anderem für sehr viel mentalen Stress dort draußen auch zuständig, für Depressionen und so weiter, was eben durch diese ganze Zuschaustellung von der eigenen, vom eigenen Erfolg zum Beispiel auch kreiert wird und dementsprechend das auch eine der Kritikpunkte ja an TikTok ist und genau das zeigt jetzt hier Videom auch, dass man das eben bei dem Medium, was sie schaffen, eben möglicherweise nicht so stark hat. Ja, und dementsprechend eine ganz spannende Geschichte auf jeden Fall und vor allen Dingen auch spannend zu beobachten, ob es denn wirklich im Juli einen erfolgreichen Launch geben wird. Ich bin durchaus so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es ja am Anfang eine gewisse Euphorie gibt, dass die Leute dort auch hingehen. Aber ob es dann wirklich, ich sag mal, so ein langfristiger Erfolg sein wird, da bin ich sehr gespannt, weil am Ende habe ich so immer mal ein bisschen den Eindruck, dass die Menschen natürlich sich selber auch am liebsten wehtun. Das heißt also, wir gerne irgendwie auf TikTok, Instagram und Co. eben auch rumlaufen, obwohl wir uns der Schwächen dort einfach bewusst sind. Aber wollen wir dann so eine hochsichere Plattform haben, sozusagen so etwas, wo ja vielleicht schon ein bisschen so dieser Unterhaltungs- und Spaßfaktor dann fehlt? Also da bin ich sehr gespannt, ob das Ganze nicht zu nüchtern, zu seriös rüberkommt und ob es dann auch nicht zu nüchtern ist für echte Social-Media-Interaktionen. Und da kommen wir noch kurz zum Fundstück in dieser Woche.
Das Fundstück der Woche.
Das Fundstück in dieser Woche kommt von der PlayStation 5, also von Sony, die natürlich auch sagen, naja, zu Weihnachten soll es natürlich auch wieder eine PS5 sein möglicherweise und jetzt könntest du dich aufmachen und irgendwie natürlich die typische Werbung machen und Anzeigen schalten, so wie das jetzt gerade jeder Elektronikfachhändler, aber auch jede Marke tut, die irgendwie versucht, in diesem Weihnachtsgeschäft vorne dabei zu sein. Sony macht es etwas anders. Und zwar haben sie jetzt gerade in Berlin ein Raumschiff landen lassen. Und dieses Raumschiff sieht tatsächlich ziemlich real aus. Es qualmt nämlich, es leuchtet, es macht eben so Lichter und so weiter. Und ist ein Ort, wo du wirklich hingehen kannst und natürlich dich davor fotografieren kannst, wo du Gewinnspiele mitmachen kannst, wo du eine PS5 gewinnen kannst. Und wo die Idee natürlich ist, jetzt eine andere Art von Werbung zu kreieren. Ähnlich wie wir es vorhin bei Spotify auch gehört haben. Weil die Leute natürlich das dann wiederum zu User-Generated Content kreieren. Das heißt, sie nehmen sie wahrscheinlich auf, sie pilgern erstmal hin zu diesem Raumschiff, können das anschauen und machen dann daraus wahrscheinlich wieder Posts und auch Weiterempfehlungen, irgendwelche Messages, die über WhatsApp und so weiter dann auch verteilt werden. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Werbung in dem Zuge, dass ich eben jetzt nichts Digitales mache, was man jetzt vielleicht auch erwarten könnte von Sony und auch von der PlayStation 5, sondern dass man sozusagen ja dieses Spielerlebnis ins echte Leben bringt, aber gleichzeitig auch natürlich eine wunderbare Schnittstelle dann in die Online-Welt schaffe, indem ich, wie gesagt, Gewinnspiele machen kann, das Ganze dann auch teile etc. Und die Kampagne insgesamt ist eingebettet in die große Idee der It Happened on PS5. Und genau dahinter steckt natürlich auch diese Idee, eben zu zeigen, was du auf der PS5 eben alles erleben kannst und welche Welt sozusagen dort auch aufgeht. Von daher, wie ich finde, ein cooles Fundstück auf jeden Fall, mal ganz was anderes zu Weihnachten, dass man da sozusagen ein Raumschiff havarieren lässt, das wirklich so in einer echten Größe da aufwartet. Von daher, ihr habt noch Zeit, bis zum 14. Dezember da in Berlin mal vorbeizugehen und euch da auch ablichten zu lassen, das Ganze zu schauen und dann zu überlegen, ob ihr eine PS5 vielleicht zu Weihnachten braucht. Ja, und insgesamt könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken, auch euch nochmal euren Spotify Wrapped anschauen oder euch schon drauf freuen, was möglicherweise bald bei Netflix alles kommt. Oder wie gesagt, packt euch jetzt eine PS5 in den Warenkorb für Weihnachten, mal sehen. Macht was draus. In dem Sinne eine wunderbare Woche. Kein wunderbares Wochenende. Das kommt erst am Freitag wieder. Aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.